Gestern haben wir gehört, jemand hat gesagt, das war nichts Neues. Also das ist nämlich nicht als Beleidigung. Wenn ihr was ganz komplett Neues gehört hättet, dann wäre das vielleicht fragwürdig gewesen. Die Grundlagen, was ist Gemeinde? Was sollte eine Gemeinde leisten oder tun oder anbieten? Da gibt es wenig Überraschungen, ne? Da kann man wieder neu motiviert und ermahnt und erinnert werden, vielleicht auch bereichert. Jetzt wollen wir schauen, wie kann eine Gemeinde Gemeinde bleiben, ne? Wir haben diese, das war nicht abgesprochen, dass Martin da auch Sonnenblumen verwandt hat, aber wir sind also tatsächlich heute Morgen an Sonnenblumenfeldern vorbeigefahren, die sind allerdings verblüht, ne? Das liegt an der Jahreszeit. Und so ist es mit der Gemeinde. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde blüht. Es gibt Dinge, gegen die man auf der Hut sein muss, damit eine Gemeinde bewahrt wird. Ja, was für Bedrohungen gibt es da? Es gibt Bedrohungen von außen. Ich sag mal, bei so einem Sonnenblumenfeld, jemand, der alles runtertrampelt. Bedrohungen von innen. Schimmelpilze. Und bei der Gemeinde kann man sagen, ja, die Angriffe von außen, das ist Verfolgung. Also Verfolgung ist nicht immer mit der Machete, sondern auch Verleumdung, Schlechtmachung. Wir haben das in Teneriffa gemerkt. Wir haben über 5 Jahre unser Gemeindegebäude gehabt. War alles korrekt. Wir haben die Genehmigung beantragt. Die wurde auch nicht abgelehnt, aber die wurde einfach nie ausgestellt. Irgendwann hieß es, hören Sie auf anzurufen. Ablehnen kann man die nicht, ne? Es gibt ja Grundgesetze, Religionsfreiheit, aber man kann sie ewig nicht ausstellen. Ja? Und das ist eine Art von Verfolgung, ne? Und wir bilden uns ein, ach, wir haben Religionsfreiheit. Verfolgung gibt es auch von Gemeinde zu Gemeinde. Angriffe von innen, Uneinigkeit, Lauheit, Sünde, Angriffe durch Irrlehre. Das ist wieder hochaktuell durch Internet. Internet bringt ja jeden Prediger zu jedem nach Hause, der aufs falsche Knöpfchen drückt. Oder schwache Lehre, das heißt, wenn eine Gemeinde nicht klar lehrt, dann sind die Leute verunsichert und glauben jeden Käse. Angriffe durch den Zeitgeist, das sind also dann keine theologischen, sondern ja, moderne Gedanken. Und dann gibt es noch die persönlichen Angriffe durch Macht, Missbrauch, also Narzissmus, Leute, die sich profilieren wollen, oder Finanzdruck. Damit ist nicht gemeint, dass es keine Finanznot geben darf, sondern dass jemand ein Projekt aus persönlichem Ehrgeiz baut und versucht den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, wir gehen mal zur Verfolgung. Da dürft ihr aufschlagen, Psalm 105, Verse 23 bis 25. Da zog Israel nach Ägypten und Jakob wurde ein Fremdling im Land Hams. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Er verwandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten, arglistig handelten an seinen Knechten. Also das ist so ein bisschen die Überraschung. Gott hat sein Volk nach Ägypten geführt, hat es zahlreich und gesegnet und zahlreich werden lassen. Und dann hat er das Herz der Ägypter so verändert, dass sie Israel gehasst haben. Also wir vergessen das, auch der Druck auf die Gemeinde kommt gelegentlich von Gott. Ja, wir haben gestern gehört, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Also Gott ist nicht immer der unser Wohlbehagen verfolgt, sondern manchmal Im Rahmen seiner Erziehung benutzt er auch oder erlaubt er auch Druck von außen. Und zum Glück geht es weiter bei Vers 43. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubeln, seine Auserwählten. Also dieser Druck führte dazu, erstmal kam es zu einer Art Reinigung. Ja? Die Frage, wer ist Hebräer, hat sich ganz klar gestellt, als diese Sache war mit dem Passahlamm, mit dem Blut an der Tür. Und er hat sogar noch mehr gemacht. Er hat die Tür geöffnet für Ägypter, die gesagt haben, wir wollen dabei sein. Ja? Also er hat das zu großem Segen benutzt. Er hat auch dadurch die Identität des Volkes gestärkt. Er hat nicht die Tür zugemacht. Selbst Ägypter konnten jetzt zum Volk gehören. Und er hat auch klar gemacht, also wer sich nicht mit dem Gott Israels identifiziert, der gehört nicht dazu. Und so ist es auch bei uns, ja. Der Christsein muss manchmal ein bisschen schwierig sein, damit wir wissen und Klarheit haben, gehören wir dazu oder nicht. Wenn das nur eine schicke Mode ist, die allen gut tut, dann gibt es so viele, die mit einem Bein Christ sind. Und das geht nicht. Funktioniert nicht. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jetzt sagt man, oh, das stimmt ja gar nicht. Also früher wurden die Leute zersägt und verbrannt und ertränkt. Also Verfolgung gibt es natürlich heute noch, auch in Deutschland. Das fängt an, jemand bekehrt sich und die Verwandtschaft, die Eltern, die Geschwister wollen das überhaupt nicht, finden das falsch. Das gibt es nicht nur unter Moslems. Das gibt es auch unter Namenschristen, ne? Oder unter weltlichen Leuten. Und zwar nicht selten. Das heißt, der Widerstand gegen unseren Glauben, der ist uns garantiert. Und natürlich steigt die Chance, für Widerstand, je deutlicher wir uns bekennen zum Glauben. Verfolgung ist das Erbstück der Gemeinde und die Flagge der Auserwählten. Also zum Beispiel in Teneriffa haben wir gemerkt, wir haben uns anfangs in einem Hotel getroffen mit den Leuten. Und da war das so, wir waren im 12. Stock auf der Dachterrasse. Das hatte gewisse Nachteile, ne? Manchmal ist man auf dem Weg zum Gottesdienst über sonnende Touristinnen gestolpert. Es ist nicht gewöhnlich für einen Gottesdienst, sowas. Es hatte aber auch Vorteile, nämlich niemand wusste, wo du hingehst, wenn du in ein Hotel reingehst. Ne? Du könntest frühstücken gehen oder eine Reservierung für jemanden machen. Und die Hemmung, sich da blicken zu lassen, war gering. Und wir hatten guten Zulauf. Dann haben wir einen Fortschritt gemacht. Wir haben einen kleinen Saal gemietet. Da stand drauf Gemeinde. Und jeder wusste, wer da reingeht, geht in die Gemeinde. Schwuppdiwupp kamen 30% der Leute nicht mehr. Ja, weil das auf den Kanaren, das ist ja ein größeres Dorf, also, ja, also was du auf der Insel machst, das bleibt nicht verborgen. Und wenn dich jemand da reingehen sieht, ist ganz klar, du gehörst zu den komischen Leuten. Und da haben wir gemerkt, dass das in mancher Hinsicht gar kein Fortschritt war, ein Gebäude zu haben, wo Gemeinde draufsteht, weil viele Leute dadurch gar nicht kamen. Ja. Es gab sicher auch Vorteile, aber aus der Aktualität. Würde der Teufel nie brüllen, dann würde die Gemeinde nie singen. Gott tut nicht viel, ohne dass der Teufel wach und fleißig ist. Ja? Das heißt, selten geschieht etwas, ohne dass es Widerstand gibt. Denkt daran, ist Christus am Werk, bringt das den Teufel in Rage. So, denn wenn du üble Nachrede, böses Gerede, Drohungen, Spott, das ist eigentlich die häufigste Form von Verfolgung und dergleichen hörst, dann glaube, dass der Herr unter seinem Volk ist und Wunderbares wirkt. Also wir sagen jetzt nicht, provoziert eine Verfolgung, ja, das nicht. Aber wir sollten uns nicht wundern und in Deutschland sind wir verwöhnt mit Freiheit für Christen, für Gemeinden, das wird immer ein bisschen weniger, aber wir sollten uns jetzt nicht wundern oder vor allem auch nicht davor fürchten, dass es gelegentlich weniger Freiheit gibt. Und der Druck kommt nicht immer, der kommt nicht unbedingt vom Staat, ne? Oder von den Atheisten oder vom Papst. Der kommt manchmal von anderen, die sich als Christen verstehen. Ja, wie können wir uns gegen Verfolgung wappnen? Also, ich weiß noch, ich habe in Teneriffa ein paar Mal gepredigt mit einem PVC-Wasserrohr unterm Pult, weil vor der Tür jemand stand mit einer Eisenstange. Also der war mit der Eisenstange gekommen und hatte angekündigt, dass er sich beauftragt fühlte, der Gemeinde etwas anzutun. Ja? Und ja, weil ich als Einziger in die Richtung geguckt habe und genau gesehen habe, wann jemand reinkommt, habe ich gedacht, naja, ich gucke, damit ich irgendwie verhindern kann, dass er da die letzten zwei Reihen erschlägt oder so. Es ist natürlich nicht dazu gekommen. Wir haben dafür gebetet, dass es nicht so weit kommt. Ihr vielleicht auch irgendwann, als wir berichtet haben. Aber das sind ganz reale Sachen. Aber wie wappnen wir uns dagegen? Ich denke, die beste Vorbereitung ist, dass wir damit rechnen. Ja? Wenn du Jesus konsequent nachfolgst, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Verwandtschaft, dann rechne damit, dass es Druck und Widerspruch geben kann, geben wird. Jetzt gibt es diese Angriffe von innen. Also Uneinigkeit, ne, Spaltungen, Lauheit, boah, dass man alles, das, ja, mit einem Bein Christ sein. Oder Sünde, tolerierte Sünde. Ne? Da gehen wir zu dieser bekannten Stelle in Matthäus 18. Und zwar Vers 15 schauen wir uns an. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also, manche übersetzen, wenn er gegen dich gesündigt hat, manche übersetzen, wenn er gesündigt hat. Aber in der Gemeinde ist natürlich jede Sünde auch gegen die Gemeinschaft gerichtet. Ja. Also, wenn du siehst, dass jemand in der Sünde steckt, dann geh hin, such die Person. Natürlich nicht, um ihn auf den Deckel zu geben, sondern das Ziel ist, ihn da rauszuholen, ihm zu helfen, ihm Hilfestellung zu geben. Deswegen habe ich geschrieben, habt Acht aufeinander. Es gibt da auch andere Bibelstellen zu. Also der beste Schutz in der Gemeinde ist, wenn jeder auf das Wohl, und zwar auf das geistliche Wohl des anderen schaut. Und wenn man sieht, der fängt an, sich mit komischen Leuten zu treffen, die Wachturmbibel mit ihm lesen, die sogenannte, ist keine Bibel, dann kann man ihn ansprechen und sagen, hier, informier dich mal, was die wirklich lehren, weil die sagen dir das nicht ins Gesicht. Ja? Wenn jemand in irgendeinem Bereich offensichtlich mit der Sünde zu tun hat, muss man ihm auch ermutigen, weil wir wissen, wenn wir uns in der Sünde festfahren, dann leidet unser Glaube drunter. Vers 16. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Also jetzt kommt es ja vor, dass der sich nichts sagen lässt. Und das ist dann Hirtendienst, ne? Das ist dann auch Sache der Ältesten und die im Auftrag und mit der Autorität der Gemeinde hingehen und sagen, hier, das gibt Dinge, die du tust, die nicht tolerierbar sind und nicht vereinbar sind mit deinem Glaubensbekenntnis. Ja, deswegen gehören wir zur Gemeinde, haben wir gestern gelernt, weil wir geglaubt haben, weil wir den Glauben bekannt haben durch die Taufe und in die Gemeinde aufgenommen sind. Und mit Dinge, die mit diesem Glaubensbekenntnis nicht vereinbar sind, müssen wir ablegen. Und natürlich verstrickt sich manchmal jemand in so etwas und dann braucht er Hilfestellung. Ja, und dann gibt es die ganz schlimmen Fälle, wo Leute sagen, nö, ich bin nicht bereit. Hörte aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hörte aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Was machen wir mit Heiden und Zöllner? Verkloppen? Nö. Wir zählen sie einfach nicht zur Gemeinde in diesem Zusammenhang. Ja? Das heißt, wir sollen ihn wie jemand behandeln, der du gehörst nicht. Dein Glaubens, dein Leben passt nicht zu deinem Bekenntnis. Deswegen betrachten wir dich nicht als Christin. Ja? Das heißt nicht, dass er sein Heil verloren hat. Das heißt einfach, dass wir Zweifel an der Wahrhaftigkeit seines Bekenntnisses haben. Ja? Das heißt, wie ernst war dir das? Wie echt war dein Glaube? Wissen wir nicht, aber wir können jetzt nicht sagen, ist aber ein lieber Bruder. Ja? Verharrt nur in krasser Sünde, krassem Ungehorsam. Also, das geht dann hin bis zur Gemeindezucht, wobei die Zucht fängt natürlich bei Vers 18 schon an. Ne? Zucht heißt eigentlich Erziehung. Es ist wie bei den Eltern. Fürsorge, Erziehung, manchmal ein bisschen Strenge und Ermahnung. Und dann kann es auch mal ja, ein bisschen strenger werden, wenn es sein muss. Ja? Und immer mit dem Ziel zum Wohl dieser Person. Also du dienst niemandem damit, dass du ihn in die Irre laufen lässt. Ich glaube nicht, dass sich der Teufel darum sorgt, wie viele Gemeinden gegründet werden, solange ihre Prediger und die Leute darin lauwarm sind. Ja? Und ich würde es mal so sagen, es ist nicht entscheidend, wie groß eine Gemeinde ist. Also ich predige manchmal in Gemeinden, die sind halb so groß, höchstens. Ja? Ihr seid nicht eine der kleinsten Gemeinden in Deutschland. Vielleicht fühlt ihr euch klein, weil ihr mal größer wart. Aber ihr seid viel größer als andere, die noch viel kleiner sind. Ja? Aber das Entscheidende ist die Temperatur. Ja? Und nicht die Außentemperatur, sondern im Herzen gemessen. Also das ist die Qualität der Gemeinde, nicht die Zahl. Ja? Man kann sich freuen, wenn man sagt, das sind viele Leute. Ich weiß nicht, habe nicht oft in großen Gemeinden gepredigt, aber ich erinnere mich, einmal habe ich in einer großen Gemeinde gepredigt und hatte das Gefühl, viele haben gar nicht zugehört. Ich hoffe, ich habe mich getäuscht, aber die Vielzahl von Gesichtern, die ermutigt deinen Prediger nicht, sondern du merkst genau, wie viel von denen hören dir zu. Wie viel interessieren sich für das, was sie hören. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass alle Irrlehren, die in der christlichen Gemeinde entstanden sind, die Tendenz hatten, Gott die Ehre zu rauben und den Menschen zu schmeicheln. Das kann man mal prüfen, ja. Also die falschen Heilswege, die erheben den Menschen und sagt, so schlecht bist du nicht, du kannst doch auch einiges dafür tun. Und Gott hat eigentlich viel weniger dafür getan, dass du gerettet bist. Das ist eigentlich das Krasse am Evangelium und unvereinbar mit allen Religionen, dass die Bibel eigentlich den Menschen, so wie er ist, erstmal komplett verurteilt, verdammt. So wie du bist, bist du unwürdig, vor Gott zu treten. Keine Chance. Du bist ein verdammter, verlorener Sünder. Und das hören die Leute gar nicht gerne. Aber es ist wahr. Und es ist auch wahr bei den braven Leuten. Aber dann, und die Bibel sagt auch, du kannst auch nichts tun, um da rauszukommen. Und die anderen Religionen sagen, ja, du kannst was tun. Werd Mitglied bei uns, überweis viel Geld und stell dich mit dem Wachturm an die nächste Ecke. Oder was auch immer. Es gibt 1000 Arten, wie der Teufel das anbietet. Aber die sind vom Prinzip alle gleich. Schlachte Hühner, Ziegen. Ist überall dasselbe. Aber in der Bibel heißt es, Gott hat alles getan. Er hat seinen Sohn gegeben für dich, weil du nichts tun kannst. Und hat dir vollkommene Erlösung, gratis, unverdient, angeboten, musst du nur annehmen. Ja? Und das raubt dem Menschen die Ehre und gibt Gott alle Ehre. Ja? Und wir werden natürlich dadurch geehrt, nicht, dass wir etwas leisten, sondern dass wir von Gott so geliebt sind. Also auf eine andere Art werden auch wir geehrt, aber nicht indem wir toll sind, sondern indem wir von Gott geliebt sind. Da könnt ihr mal nachdenken, wo gibt es in euren Bereichen ihr Lehre? Das muss jetzt nicht sein, dass ihr sagt, Sachen, die in der Gemeinde sind. Das kann auch sein, Sachen, die ihr in den letzten 2 Jahren im Internet mehr und mehr studiert habt, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Ich habe mal hier 3 Bereiche der Irrlehre angesprochen. Also ich denke, das überwältigendste Anteil an Irrlehre heutzutage, das ist das Wiederaufleben von New Age. Ne? Was ist New Age? Esoterik nennt man das zum Teil. Mystik, also Esoterik, denken wir, kommt aus Asien. Mystik gab es schon im katholischen Mittelalter und in der Antike und heute immer noch. Aberglaube, Schamanenkult und dann habe ich geschrieben Charismatik. Also kommen wir nachher nochmal dazu. Wir haben das in Teneriffa sehr deutlich gemerkt. In Lateinamerika gibt es einen Riesenboom des Evangeliums. Ne? Das explodiert förmlich. Aber sehr, sehr viele der Leute, die dort in Anführungszeichen zum Glauben kommen, kommen in der Charismatik zum Glauben. Und dann kamen viele nach Teneriffa und wir merken, vom Glauben war da nichts. Ja, die haben sich äußerlich zum Christentum bekehrt, aber ich sag mal, die Voodoo-Mentalität, zum Teil kamen die aus Kuba, da heißt das dann Santeria, ist aber genau dasselbe, Voodoo, die ist noch voll lebendig. Und das sagte doch tatsächlich einer aus Kuba und sagt, ja, bei diesen Sachen geht es genauso zu wie im Voodoo. Ne? Weil er sagt, bring mir mal ein Hemd von dem, dann beten wir darüber. Und die beten halt dann im Namen von Jesus und nicht mehr im Namen vom Heiligen so und so oder irgendeinem Voodoo-Geist. Ja? Also, wenn man so Marktforscher fragt, das Mystische, das Übersinnliche, das boomt. Ne? Schaut mal Fernsehen an, wie viele Fernsehsendungen gibt es über Übersinnliches und unsichtbare magische Kräfte. Das zweite ist das Wissenschaftliche. Also wir sind als Christen sind wir nicht kritisch gegen die Wissenschaft. So wie ich das verstehe, also ich verstehe das so, dass wir als Christen die echte Wissenschaft, die seriöse Wissenschaft korrekt finden. Ne? Und im Bereich der Technik und Technologie macht uns die Wissenschaft wenig Mühe. In den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, da wird es schon schwieriger. Ja? Im Bereich der Evolutionslehre zum Beispiel bin ich überzeugt, soweit ich mich damit beschäftigt habe, dass die wissenschaftliche Erkenntnis die Schöpfung komplett bestätigt, dass die Evolutionstheorie unwissenschaftlich ist. Das hat schon Darwin gesagt. Ne? Er hat damals gesagt, eigentlich ist die Beweislage so schlecht, dass wir nicht an der Evolutionslehre festhalten könnten. Aber weil wir ja sonst die Existenz Gottes zulassen müssten, wollen wir das nicht. Sinngemäß hat er sowas gesagt. Die Psychologie, also ich habe ja Psychologie studiert. Das Wissenschaftliche an der Psychologie ist nicht problematisch. Ne? Die Ideologien, und das, die Psychologie hat ja ideologisch angefangen in erster Linie, die sind sehr problematisch. Ne? Jetzt kommen diese Lehren in die Gemeinde. Dann sagt man, ja, Moment, man kann die Bibel auch so lesen, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Das ist äußerst schwierig. Erstmal müssen wir dann sagen, dann hat der Herr Jesus sich 1000 Mal komplett geirrt oder gelogen. Dann macht die ganze Erlösung keinen Sinn. Ne? Wer ist erlöst? Nachkommen Adams. Wenn du kein Nachkomme Adams bist, kann dich der zweite Adam auch nicht erlösen. Die ganze Glaubwürdigkeit der Bibel, überhaupt die Sinnhaftigkeit des Schöpfungsberichts steht auf dem Spiel. Ne? Es wurde Abend, es wurde Morgen, ein neuer Tag, nicht ein neues Zeitalter. Also Abend und Morgen, das ist die Definition eines Tages. Daher kommt auch die Vorstellung, dass der Tag am Abend beginnt. Ne? So, mit Sonnenuntergang nicht, wie wir das interpretieren mit Sonnenaufgang. So, und dann gibt es das Hochtheologische. Also ich sag mal alle Ismen. Ja? Es gibt viele theologische Theorien, von denen die meisten mit Ismus enden. Das sagte vor kurzem jemand, mit dem ich telefoniert habe. Ja, die systematische Theologie ist wichtig. Ne? Das Systeme, das sind also Ideologien, wo man sagt, naja, wir haben die und die Aussagen in der Bibel und dann machen wir eine Theorie und dann kommen wir zu Schlüssen, die uns mehr verraten, als da eigentlich steht. Das Problem ist, dass es dann Aussagen über Dinge gibt, über die die Bibel keine macht. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail einsteigen. Das ist vielleicht interessant für die, die sich mit diesen Theologien beschäftigt haben. Und dann ist es auch sehr komplex. Das heißt, da gibt es viel Raum zum Diskutieren. Aber wir müssen einfach sehen, dass diese theologischen Ideologien uns im Glaubenwachstum und in der Praxis überhaupt nicht vorwärts bringen. Ja. Wir bitten den Herrn, dass er den Gemeinden eine große Liebe zu seiner Wahrheit zurückgibt, damit sie die Geister unterscheiden können und diejenigen zurückweisen, die nicht von Gott sind. Also ich habe als Psychologe, studiert man ja ausführlich das Abnorme im Menschen. Ja, das Abnormal Psychology, das ist ein großer Bereich der Psychologie. Und deswegen überrascht es mich ja nicht, dass es alle möglichen Irrlehrer gibt. Was mich aber immer wieder überrascht ist, dass die Leute alles schlucken. Ja? Also egal wo ich bin, stelle ich das immer wieder fest. Es gibt viele, die viel komische Ideen einfach ungeprüft übernehmen. Der Christ darf sich nicht von den neuesten Modetrends in Sachen Religion gefangen nehmen lassen. Das ist der Zeitgeist. Jetzt sind wir von den Irrlehren beim Zeitgeist. Der Unterschied ist, der Zeitgeist, das ist einfach, wir machen die Dinge im Glauben so, wie es in unserer Gesellschaft Trend ist. Ja? Zeitgeist kann man auch übersetzen mit Trend. Liberalismus und Ökumene. Warum? Unser Zeitgeist sagt, alles ist relativ. Ne? Also ob man Mann oder Frau ist, ist keine objektive Wahrheit, sondern eine gefühlte Wahrheit. Ne? Du legst den Finger ab, hältst ihn in den Wind und sagst, heute fühle ich mich wie ein Mann oder eine Frau. Ne? Oder irgendwas anderes. Das ist der Zeitgeist, das ist politisches Programm. Ne? Habe ich gerade einem Biologen einen Artikel zugeschrieben, gesagt, das ist aus biologischer Sicht totaler Humbug. Ja, und da ging es um die Politiker, die das vertreten. Aber unser Zeitgeist sagt, es gibt keine objektive Wahrheit und dann gibt es auch keine Wahrheiten, die Christen oder Gemeinden voneinander trennen. Und wenn nichts wirklich absolut ist, auch nichts, was die Bibel sagt, dann gibt es auch keinen Grund, dass wir sagen, wir denken anders als ihr. Weil jeder fühlt ja sowieso anders. In der Bibel, die Bibel ist ein Buch, die absolute Wahrheit vertritt. Wir haben gestern gehört, die Gemeinde ist Grundfeste und Säule der Wahrheit. Und in der Gemeinde müssen wir zur Wahrheit stehen. Das Zweite heute, auch aus dem Zeitgeist, ist Gemeindewachstum und Pragmatismus. Pragmatismus heißt, richtig ist, was funktioniert, was praktisch ist. Und Gott segnet dann, wenn wir wachsen. In den USA gibt es Megagemeinden und es gibt tatsächlich Pastoren in Deutschland, die sagen, Das ist doch der Beweis, dass sie von Gott gesegnet sind, weil sie viele Leute um sich tummeln. Da fallen mir Bilder vom Dritten Reich ein, da muss ich sagen, boah, das war noch nie ein Beweis. Also, dass man viele Leute hat, die einem nachrennen, das beweist nicht, dass man der Wahrheit und Gottes Segen, und in Gottes Segen steht. Aber wir wollen schon, dass Gemeinden wachsen, aber die Zahlen alleine oder die Zahlen überhaupt sind nicht das, was wir suchen sollen. Ne? Finden wir nicht in der Bibel. Jesus war jemand, der hat die Massen verkrault. Johannes 6, da seht ihr das, er vermehrt die Brote und dann sagt er, ihr kommt ja nur, weil ihr Futter sucht. Und Johannes 6,66, ne, ist sehr berühmt, wo alle ihn verließen, fast alle. Und man könnte ihm unterstellen, Mensch, du hast deine PR, deine Public Relations, hast du schlecht gemacht hier. Ne? Du hast die Werbung versaut und in Judas kam der Groll und sagt, der macht unser Projekt kaputt. Der Beutel wird ja gar nicht mehr voller. Und so wurde er zum Verräter. So, Intellektualismus und Klerikalismus, kurz erklärt. Was sagt die katholische Kirche? Der Klerus kann die Bibel verstehen. Ja? Irgendwann haben Menschen gemerkt, dass das Quatsch ist. Die Bibel ist für normale Leute. Ihr braucht kein Griechisch zu können, um die Bibel zu verstehen. Also ich bin überzeugt, jede Lehre, die ihr nur deswegen versteht, weil ihr Griechisch oder Hebräisch könnt, ist vermutlich falsch. Denn die Lehren der Bibel, die werden auf semantischer Ebene, sinnhafter Ebene und nicht auf grammatikalischer Ebene weitergegeben. Natürlich kann es manchmal sinnvoll sein, dass wir uns die Grammatik oder die Vokabeln anschauen. Heutzutage gibt es super Nachschlagewerke. Und wenn jemand das kann, ist es nicht zu verachten. Aber es ist nicht so, dass nur die das verstehen, die diese Sprachen können. Aber auch heute gibt es die Tendenz, dass man so Überflieger produzieren möchte. Ich war bei der Eröffnung einer Bibelschule vor über 20 Jahren dabei. Und da wurde gesagt, ja, wenn du Laienprediger bist, also du bist berufstätig und predigst sonntags ab und zu, dann musst du mindestens, jetzt weiß ich nicht mehr, mindestens vier Stunden am Tag die Bibel studieren. Sonst bist du nicht qualifiziert. Und da wird fast jeder Hauptamtliche kippt aus den Socken und sagt, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Also ich mache das nicht. Ich habe die Bibel viel studiert, aber das trifft nicht zu. Ja? Und dann produziert man so einen Pseudoklerus. Ne? Die haben natürlich dann keinen weißen Kragen, nicht gekleidet wie eine Elster, aber sie fühlen sich genauso. Ne? Verlass dich darauf, da der Satan die Gemeinde durch sein Löwengebrüll nicht töten konnte, das wird er auch nie können, ist er nun dabei, sie zu zerquetschen, indem er sie wie ein Bär, ein Kuschelbär, umarmt. Komm her, wir haben uns alle lieb. Ist auch interessant, dass das Zitat, ich freue mich, dass diese Zitate nicht ganz neu sind. Das verleiht ihnen aus meiner Sicht mehr Glaubwürdigkeit. Es gibt in Wirklichkeit nur zwei Denominationen auf der Erde, die wahre Gemeinde und die Welt. Und wo ist die Grenze? Also das hier ist die Skyline von Frankfurt. Symbol für die Welt. Ne? Geld, Pracht, Macht. Wo ist die Grenze zwischen Gemeinde und Welt? Wo verläuft die? Vorne auf dem Parkplatz? An der Bordsteinkante zur Landstraße? Die verläuft irgendwo so quer hier durch den Raum. Ja? Also ich sage jetzt nicht zwischen euch, aber einen Teil von der Welt haben wir hier mit reingeschleppt. Ne? Jeder hat so in seinem Köfferchen ein bisschen Staub von der Welt dabei. Und das müssen wir erkennen. Und da müssen wir dann immer wieder mal so einen kleinen Strich ziehen. Also müssen wir ein bisschen anders denken. Die Welt, das ist nicht draußen. Die Welt, das ist der Staub, den wir mit in die Gemeinde tragen. Angriffe durch den Zeitgeist. Das habe ich gestern schon gesagt. Wir leben im Zeitalter der Ideologien. Also in unseren Köpfen wachsen Theorien. Wie man hier sieht, das ist die grüne grüne Ideologie, ne? Worauf, das ist ja jetzt nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich immer mehr Status quo. Worauf fußt die grüne Ideologie? Marxismus, Materialismus, ne? Es gibt nur das, was man sehen kann. Wir sehen das in den politischen Entscheidungen. Gibt es, also ich sage nicht, dass die alle falsch sind, ne? Aber die sind alle gefärbt von marxistischen Tendenzen. Wo ich sage, vor 30 Jahren war vieles von dem noch kaum denkbar. Kennt ihr andere Ideologien? Ihr dürft euch melden, es ist ja eine andere Art von Predigt. Kennt ihr Ideologien, die in der Gemeinde eine Rolle spielen können? Okay. Ja, okay. Noch was? Wie ist mit Verschwörungstheorien? Also die gab es schon immer. An denen ist ja manchmal auch etwas Wahres dran, aber sie gehen oft über das hinaus. Ja? Also Verschwörungstheorien, die sich ja jetzt durch Medien blitzartig verbreiten, die spielen eine große Rolle. Ja? Es ist ein Markt. Ja? Es gibt einen richtigen Markt für Verschwörungstheorien. Es hat auch was mit Macht zu tun. Ja? So, es werden Zeiten kommen, ist auch Zeitgeist. Wir leben im Zeitalter der Unterhaltung. Guckt euer Handy an. Euer Handy hat viele nützliche Funktionen, ist aber ganz stark auf Unterhaltung ausgelegt. Ja, ihr müsst es nicht so benutzen, aber das unterhält, das zieht an. Ja, und dann kriegt ihr Werbung drauf gedrückt, ne? Falls ihr denkt, oder ihr kriegt auch eure, also mein Handy macht das so. Ne? Ich gucke mir 5 Videos auf YouTube an und dann filtert das also ganz gezielt, suggeriert mir das dann, das musst du dir angucken. Ne? Das heißt, die Auswahl von Videos, die ich dann vorgeschoben kriege, und das sind nicht unbedingt die, die ich wollte, ne? Sondern die haben gewisse Parallelen, Themenbereiche, aber die gehen in die andere Richtung. Ja? Es werden Zeiten kommen, wenn statt Hirten, die die Gemeinde weiden, die Gemeinde Clowns haben wird, die die Böcke unterhalten. Ja, wir kennen die Unterscheidung zwischen Schafen und Böcken. Die einen sind die wirklich Gläubigen, die anderen nicht. Und die Gemeinde ist ein Ort für die Schafe und wir haben dort Hirten. Aber dann sagt er, ja, und das ist auch schon eine Weile her, die Tendenz ist, dass man Clowns hat, die unterhalten die Leute, und zwar die Böcke, die unterhalten die, die eigentlich keine geistliche Nahrung suchen. Wenn jemand nach Gott sucht und in die Gemeinde kommt, dann soll er auch Gott finden. Dann soll er nicht vollgestopft werden mit anderen Sachen. Natürlich sagen wir nicht, es darf keine Unterhaltung geben. Hier hinten haben wir junge Leute sitzen. Die dürfen auch Spaß haben im Leben, ja? Und auch die Erwachsenen. So ist es nicht. Aber wenn wir dafür sorgen, dass die Leute, die in die Gemeinde kommen, kommen, weil hier der Bär steppt und Top-Programm ist, die beste Unterhaltung, dann ziehen wir Böcke an und keine Schafe. Weil die Schafe, die haben Hunger nach Gras, ne? Und nicht nach Kino. Wenn du einen Karneval veranstalten musst, um die Leute in die Gemeinde zu bringen, dann wirst du weiterhin Karnevals veranstalten müssen, damit sie wiederkommen. Ja? Das ist, ich sag mal, wenn du dein Brot auf die Terrasse wirfst, was kommt? Tauben, Ratten, je nachdem, wo du wohnst, oder Kakerlaken. Ne? Also in Teneriffa Kakerlaken, hier, oder vielleicht noch die Raben. Also tatsächlich, das, was du vors Haus wirfst, entscheidet, was für Tiere das anzieht. Ja? Und das Programm, was die Gemeinde bietet, entscheidet darüber, was für Leute sie anzieht. Und wenn du Karnevals machst, dann kriegst du viele Leute, aber das sind Leute, die du mit Karnevals nur halten kannst. Und das ist die Frage, ob man das überhaupt will, ob das das Ziel ist. Und zu sagen, wir sind jetzt viele, aber naja, ganz viele Karnevalisten. Selten hat der Teufel etwas Schlaueres getan, als der Gemeinde einzuflüstern, sie müsse die Leute unterhalten, um sie zu gewinnen. In der Schrift steht nichts davon, dass die Gemeinde den Leuten Vergnügung bieten soll. Was wir brauchen, ist biblische Verkündigung, und zwar so verständlich und so berührend, dass sie Menschenherzen in Brand setzt. Also die Leute, die auf der Suche nach der Wahrheit sind und nach Frieden, die sollen das in der Gemeinde auch finden und bekommen. Und natürlich darf man dabei Spaß haben. Natürlich darf man zusammen Fußball gucken oder ich weiß nicht, irgendwelche Sachen machen, die mit dem Glauben nicht unbedingt was zu tun haben. Aber das, darum geht es, dass die Leute, die in die Gemeinde kommen, Vergebung ihrer Sünden finden. Hoffnung für ihr Leben, dass sie sehen, so will Gott meine Ehe. Viele Leute haben Probleme in der Ehe. Das ist kompliziert. Ja? Aber mit Jesus macht das Sinn? Haben Sie eine Hoffnung? Wie kommt der Zeitgeist noch rein? Also ein ganz beliebter Eingangskanal für den Zeitgeist ist die Musik, ne? Ich sage es mal, gefühlsbezogene Popkultur. Das ist Zeitgeist. Der Trend ist nicht Wissen und die Wahrheit erkennen und verstehen, sondern fühlen. Die Leute denken, ich bin bekehrt, wenn ich Gott gefühlt habe. Und dann kommen viele Christen und sagen, ich habe Gott nie gespürt. Das ist manchmal eine Belastung, aber das ist nicht das Entscheidende. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, du musst mich spüren. Und wenn du mich gespürt hast, dann hast du mich. Jetzt haben wir bei diesen Charismatikern, die uns reihenweise immer wieder besucht haben, haben wir oft festgestellt, die hatten alle Gott gespürt. Kein Problem. Die haben die Arme hoch, Augen zu, coole Musik und die haben Gott so nah gespürt, geglaubt von dem, was in der Bibel steht, haben sie nichts. Ihre Sünden bekannt haben sie nicht. Ein neues Leben haben sie nicht gelebt. Ein Anliegen, dass andere gerettet werden, nicht. Ihr Anliegen war meistens, dass wir die Musik ändern, dass wir fetzigere Musik einführen. Also das ist diese Popkultur heutzutage. Ne? Ich habe damals vor meiner Bekehrung als Jugendlicher haben wir Rockmusik gemacht, so richtig knackig. Und dann habe ich damit aufgehört und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und für mich war klar, das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Und so als mal 15-, 16-Jährige haben wir gesagt, oh, wir brauchen keine Drogen, unsere Droge, das ist die Musik. So, und heutzutage, also spätestens auf YouTube, aber live auch schon, dann sieht man, die Musik hat genau diese Funktion, wie ich als Jugendlicher von Rockkonzerten und Rockmusik kenne, in den Gemeinde- oder christlichen Veranstaltungen. Also in dem Sinn hätte ich damals auch sagen können, ich habe Gott gespürt, es war nur nicht Gott. Ne? Ich habe mir nicht eingebildet, dass es Gott ist. Aber heute bilden sich die Leute ein, dass das, was sie dann empfinden, dass das der Heilige Geist wäre. Was ist Charismatik? Um es mal ganz kurz zu sagen. Also ich denke, dass Charismatik innerhalb der Gemeinden die ernstzunehmendste Welle ist. Warum? weil sie voll im Zeitgeist steht. Für die Charismatik typisch sind fünf theologische Irrlehren. Das erste ist die Geistestaufe. Was sagt die Charismatik? Du bekehrst dich, du wirst ein Christ, aber den Heiligen Geist, das ist eine zweite Erfahrung, und zwar eine sinnliche Erfahrung. Ne? Das spürst du, da läuft es dir heiskalt den Rücken runter. Ich war schon gläubig, weiß ich, war ich in Guatemala, und da war eine Gemeinde, und da waren, naja, nicht eine Gemeinde, also von der Gemeinde hatten wir ein Gebetstreffen, und da kamen mehrere Missionare aus Texas, und ich hatte keine Ahnung. Ich war orientierungslos theologisch. Und dann haben die gesagt, komm, wir wollen beten, damit ich den Heiligen Geist empfange. Dann kamen drei Missionare, Gesamtgewicht 360 Kilo, mindestens. Haben sich über mich gestützt und gebetet und gedrückt und haben gesagt, lieber Gott, mach, dass der Heilige Geist hier auf unseren Bruder fällt. Und das auf den Boden fällt. Ich dachte, fühlt sich schwer an, aber nicht wie Heiliger Geist. Ne? Und das ging dann immer mehr, immer mehr. Ich dachte schon, arme Bandscheiben. So, dann habe ich gesagt, Gott, also, wenn dieser Geist von dir ist, dann will ich 10-mal davon. Aber wenn das nicht von dir ist, will ich nichts davon. Und es ist nichts passiert. Bin ich hingeschwungen, habe mich dann auch gewehrt gegen das Gewicht. Und dann klingelt bei mir am Ohr, also wie gesagt, ich hatte theologisch keine Ahnung, heute würde mir das hoffentlich nicht mehr passieren. Wer den Geist des Christus nicht hat, wie geht's weiter? Der ist nicht sein. Dann sage ich, wie können diese Leute sagen, wir beten, dass unser Bruder den Geist bekommt? Wie können sie jemand Bruder nennen, der aus ihrer Sicht den Geist nicht hat? Dann wusste ich, falsch. Wir sind alle im Geist, durch den Geist getauft, sagt Paulus. Ja? Gibt keine Christen, die den Heiligen Geist nicht haben. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Ne? Denn meistens zeigt sich die Geistestaufe durch die Gabe der Zungenrede, Sprachenrede. Also, ich glaube, die Schlachter-Übersetzung nennt das logischerweise Sprachenrede. Es gibt keine übersetzerischen Argumente, warum man das Zungenrede nennen soll. Die Sprachenrede, sehen wir in der Bibel, was war das für ein Ereignis? Ja, da haben Leute in Muttersprachen, da sind 12 Muttersprachen aufgezählt mit Nationalität, und dann wurde sagen, jeder in der Sprache, in der er geboren wurde, hörte er die Reden. So, das heißt, da steht ganz klar, es waren echte Sprachen, Muttersprachen. Und plötzlich sprachen sie diese Dialekte, die sie nie gelernt hatten. Das war das Wunder. So, und heute, da ist es irgendwas, ich sag mal, das kann ich mal auch aus dem Ärmel schütteln. Nicht so gut wie manche, aber ja, das ist eigentlich eine Sprache, die kein Mensch spricht. Dann sagen sie, ja, nur die Engel können das. Also die Engel in der Bibel sprechen menschliche Sprachen. Wir sind in so einer charismatischen Gemeinde getraut worden und dort geheiratet. Da war Gebet für die Verheirateten. Die Singles beten für die Verheirateten. Stand eine 20-jährige Single vor uns und hat, natürlich geht sowas, so ein Gebet 20 Minuten. Jetzt red mal 20 Minuten, bla bla bla, ohne dass die Leute, die 30 Zentimeter vor dir stehen, merken, dass es Blödsinn ist. Ne? Natürlich wurde das der Dame irgendwann peinlich und dann hat sie irgendwann aufgehört. Es war ganz deutlich zu sehen, dass das der Gruppendruck ist, der die Leute dazu zwingt, solchen Betrug zu produzieren. Prophetie. Die Charismatik sagt, Gott redet weiter zu dir. Wenn du morgens beim Rasieren vorm Spiegel stehst, dann kommt die Botschaft Gottes. Und du rasierst weiter und sagst dann, ha, irgendeiner in einem blauen Hemd hat eine ganz schwere Sünde. Ich sage jetzt blau, aber blau haben mehrere hier, eine ganz schwere Sünde begangen. Ja? Haben wir alles erlebt. Heilung. Also, Gott kann heilen und wir beten dafür. Und er tut es, wenn er will, und wenn er nicht will, tut er es nicht. Glauben wir an Wunder? Gibt es jemanden, der an Wunder glaubt? Also, Gott kann Wunder tun. Tut er das, weil ich meine magische Hand irgendwem auf die Schulter lege? Nein. Kann ich jeden gesund machen? Wollten auch nicht. Ich habe nicht die. Haben wir nicht. Hat er nicht unsere Krankheiten getragen? Ja und? Müssten wir alle gesund sterben, ne? Es dürfte noch kein Apostel, kein Christ dürfte jemals gestorben sein, es sei denn, er war ungläubig. Das ist natürlich auch Unsinn. Jesus selbst hat uns vorgemacht, einen Weg des Leidens und des Sterbens, ne? Also die Heilung von allen Krankheiten, die wird geschehen in der Ewigkeit, ne? Das sehen wir dann in Offenbarung 21, 22, da sehen wir, dass das vorbei ist. Exorzismus, Dämonenaustreibung. Und jetzt fällt euch schon auf, wir haben übrigens, es gibt in der Bibel keine Anweisung, wie wir erkennen, ob jemand besessen ist. Also den Verdacht hatte ich auch schon bei manchen Situationen, aber ich habe nirgends steht in der Bibel, so kriegst du es raus und so machst du es weg. Ja? Da steht, dass die Leute das getan haben, die haben auch den Auftrag gehabt. Und was ist, wenn du den Dämon ausgetrieben hättest? Ist der Mensch dann gerettet? Also Dämonenaustreibung rettet auch nicht vor dem Verderben, ja? Sondern der Glaube. Menschen werden frei, wenn sie an Jesus glauben. Ja? Jetzt sehen wir Exorzismus, Prophetie, auch die Sprachen- oder Zungenrede, das gibt es alles. Gibt es im Islam, gibt es in Voodoo, gibt es in allen Religionen, das ist nichts Christliches. Ja, all diese Dinge sind und vieles andere, was dazu gehört, findet sich in vielen oder den meisten heidnischen Religionen. Ich glaube, dass ein Grund, warum die Gemeinde zurzeit so wenig Einfluss auf die Welt hat, darin liegt, dass die Welt so viel Einfluss auf die Gemeinden hat. Die Gemeinde, die die Welt am meisten liebt, wird auch die Gemeinde sein, die Gott am meisten verabscheut. Ja, also wenn wir genauso werden wie die Welt, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr der Augapfel Gottes. Wir müssen Jesus Christus das Recht zugestehen, die Aktivitäten seiner Gemeinde zu bestimmen. Wer ist der Chef in der Gemeinde? Der Pastor? Nö, Jesus Christus. Und woher wissen wir, was er will? Nur steht hier drin, ne? Natürlich sind viele Seiten, also muss man sich mit beschäftigen. Aber letztendlich ist Jesus Christus der, der bestimmt, was in der Gemeinde zu laufen hat. Nicht die Antragsteller. Das dritte, Machtmissbrauch. Gibt es häufig, gibt es in eurer Gemeinde vielleicht nicht, weiß ich nicht. Gehe nicht davon aus, aber gibt es immer wieder und gibt es auch außerhalb der Gemeinden im christlichen Wirkungskreisen. Wir schauen mal 3. Johannes 9 bis 11 an. Hat kein Kapitel, weil das ein kleines Briefchen ist. Da schreibt Johannes im dritten Brief, Vers 9. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und er stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Was hat? Also das Wort Diotrephes heißt vom Jupiter genährt. Ja? Also wir würden sagen von der Wölfin gesäugt. Jupiter oder Zeus, wie er bei den Römern hieß, das ist der mit den Blitzen. Ne? Ein zorniger Gott und der Oberheini von allen falschen Göttern. Und der hat den Geist des Jupiter, der glaubt, er ist der Größte unter den Göttern, sozusagen. wir würden sagen, ein Narzisst. Ja? Jemand, der wie so ein kleiner Papst sein eigenes Reich bauen möchte. Hier wird es beschrieben in Vers 9, der Erste sein möchte bei ihnen. Also es gibt immer wieder Leute, die wollen sich profilieren, die wollen die Ersten sein. Und was machen sie? Sie bauen eine Konkurrenz auf und sagen, den dürft ihr nicht einladen. Der verleumdet sie mit bösen Worten. Das ist ein ganz schlimmer, ja, radikaler. Also er redet schlecht über gewisse Leute. Er nimmt sie nicht auf in die Gemeinde und er verwehrt es denen, die es tun wollen. Er sagt, wenn ihr den annimmt, dann fliegt ihr auch raus. Oder dann gehört ihr auch zu diesen schlimmen Leuten. Und von solchen heißt es, der hat Gott nicht gesehen. Ja? Meistens stellen sich solche Leute ja als besonders geistlich dar. Und Johannes sagt, sie sind null geistlich. Also Angriffe durch Machtmissbrauch, Narzissmus passiert in christlichen Kreisen, Missionsgesellschaften und so weiter immer wieder. Narzissten bauen ihr eigenes Reich und missbrauchen andere für ihre ehrgeizigen Projekte. Wozu sie den Glauben missbrauchen. Sie sind wie kleine Päpste, die herrschen wollen. Sagt uns Johannes 11, 48. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, das sagen die Pharisäer und, ja, und die Priester, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Also die Priester und die Pharisäer, was haben sie gesagt? Wir beherrschen das Volk und wir beherrschen das Land. Und diese Herrschaftsposition, die verteidigen wir. Ja. Deswegen spricht man heute von Landeskirche und Volkskirche, ja? Weil das waren eigentlich Machtpositionen. Die Landeskirche hat gesagt, alle, die hier in diesem Bezirk wohnen, sind evangelisch. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Und die Volkskirche sagt, alle, die katholisch getauft sind, gehören zur Gemeinde, sind Kinder Gottes. Hat mit Glauben nichts zu tun. Ja? Seine Art und Weise, Macht auszuüben. Und die Pharisäer haben genau dasselbe gemacht. Sie sagt, ja, wir beherrschen doch das Land und das Volk mit unserer Religion. Und jetzt, wenn die Leute an Jesus glauben, verlieren wir die Macht über sie. Beispiele in der Bibel, Nebukadnezar, der Haman, ne, im Buch Esther. Das waren alles Selbstherrliche. Der Nebukadnezar hat ja so eine Statue vermutlich von sich selbst aufgestellt und alle mussten sie anbeten und wehe, wenn nicht. Der Haman, der wollte, dass alle vor ihm niederfallen, nur der Mordechai, der ist nicht vor ihm auf die Knie gefallen. Der Saul, netter Kerl, und hat den David gemocht und benutzt. Der hat ja für ihn die Kriege so gewonnen. Aber das Lob, das hat er nicht ertragen, dass die Leute David dafür gelobt haben. Er wollte die Anerkennung haben. Usia, die Pharisäer und Satan selbst, der Selbstherrliche. Ne? Das lesen wir in Jesaja oder Hesekiel. So, warum können solche Leute ihre Macht behaupten? Also, es gibt eine, also fast eine psychologische, ist auch eine geistliche Frage. Leute haben die Tendenz, sich mit starken Persönlichkeiten zu identifizieren. Das gibt ihnen Stärke. Beispiel Donald Trump. Beispiel, ganz deutliches Beispiel, Hugo Chavez. Wer kennt den? Der ist demokratisch gewählt worden und wurde ein kommunistischer Diktator, der das Land kaputt gemacht hat. Das reichste Land Lateinamerikas in Venezuela, Erdöl. Kein Land wie in Lateinamerika war mit Abstand so reich wie Venezuela. Und innerhalb von wenigen Jahren hat er das in die Armut gestürzt. Und dann gab es jeden Tag die Stunde des Präsidenten. Da hat er eine Stunde gelabert, Israel verflucht, USA zur Sau gemacht und sich groß gemacht. Also ein Narzisst, wie er im Buche steht. Ja? Eingebildeter kann man nicht sein. Und die Leute haben ihn gewählt. Der ist gewählt worden. Ja? Also der hat nicht mit einem Putsch zur Macht kommen müssen, sondern die Leute haben gesagt, wir finden dich toll. Warum? Deine große Klappe gibt uns das Gefühl, dass wir tolle Leute sind. Ja? Und dann haben sie, wie sagt man, nur die allerdümmsten Kälber, wählen ihre Metzger selber. Und viele von denen, die geflohen sind, kamen auch wieder nach Teneriffa zu uns. Voll mit Aussiedlern aus Venezuela. Und Kuba, auch Kommunismus. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also ist immer ein Fehler, wenn wir uns auf Menschen fixieren. Im Christentum ist kein Platz, dass wir Menschen auf einem Podest erheben. Das war schon bei den Aposteln ein Problem. Die haben sich gewehrt. Einer sagt, ich gehöre zu Apollos und zu Petrus und zu Paulus. Und wer sind wir? Nur Diener. Also identifiziert euch nicht. Und die wollten das nicht. Die haben das nicht provoziert. Aber das ist im Menschen drin, ja. Jeder möchte, oh, ich bin, sag mal, John MacArthur only, ja, oder egal wer, also das war jetzt ja ein willkürlicher Name. Wir müssen uns nicht an Menschen hängen, denn Menschen sind fehlbar. So, ich denke, dass wir die wesentlichen Gefahren hoffentlich erwähnt haben. Und dann, wie die Feuerwehr dagegen angehen, ja? So, ich denke, dass eine große Mehrheit der Gemeindegänge eher gedankenlose und nachlässige Anbeter eines ihnen unbekannten Gottes sind. Ja, wie so ein Weihnachtsmann. Also wichtig ist, jeder muss seinen Gott kennen, jeder muss seine Bibel kennen und jeder ist verantwortlich, für die Wahrheit einzustehen. Wir brauchen das Bewusstsein, dass die Gemeinde durch die Wachsamkeit und aktive Beteiligung ihrer Glieder bewahrt wird. Ja? Also du wirst kein Fußballprofi vom Rumstehen und zugucken, sondern du musst alles geben. Du musst kämpfen, trainieren, fit sein. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So seid nun eifrig und tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Also das Angebot, das ist ja geschrieben an eine Gemeinde, ist immer da, dass wir uns immer wieder erneuern und auch Gott uns den Segen schenkt. Zum Abschluss dachte ich, okay, was ist typisch für unsere Zeit? Endzeit, diskutieren wir jetzt nicht drüber, aber ich vermute mal, dass die meisten das Gefühl haben, wir leben in der Endzeit. Ja? Was sind die Anweisungen für Endzeit? Lasst euch nicht verführen. Kommt immer wieder. Ne? Verführung ist eins der Hauptprobleme. Nicht nur das Klima. Ja? Da steht nicht, zieht euch nicht so warm an oder zieht euch warm an oder kauft euch ein Schlauchboot. Nein, lasst euch nicht verführen. Das zweite ist, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Also die Gerüchteküche, die kommt ja direkt aufs Handy, im Fernseher, Radio, alles. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Also das sind die biblischen Anweisungen, ja? Auch für Corona und die Corona-Fragen, lasst euch nicht verführen, erschreckt nicht. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen. Diesem allen zu entfliehen. Eigentlich mit dem ganzen Quatsch haben wir nicht viel zu tun. Was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir müssen uns um unseren Glauben kümmern. Ja? Viel mehr als um unsere Ernährung, um die Umwelt, um die Politik und alle anderen Dinge. Ne? Die Leute sagen, ja, wir müssen unsere Welt retten, wir müssen den Planeten retten, heißt das ja jetzt. Wir müssen von diesem Planeten gerettet werden. Ja? Und dieser Planet, wissen wir, der wird in Flammen aufgehen und neu gemacht werden. Und dann wird er schön. Der ist nicht für die Ewigkeit. Und das ist ja auch eine Konsequenz von der Evolutionstheorie, dass die Leute denken, der Planet ist Millionen Jahre alt, die Menschheit ist in Millionen von Jahren entstanden und muss weitere Millionen von Jahren mit schmelzenden Gletschern zurechtkommen. Nee, wir stehen kurz vor dem Ende. Es wird schwierig, wahrscheinlich noch schwieriger als die meisten erwarten. Und dann wird der Rest in Rauch aufgehen. Ja? Und dann macht Gott alles neu. Also ist jetzt wachen und beten. Das heißt, dass wir auf Gott schauen. Das ist jetzt das Entscheidende. Ne? Das hat eine meiner Töchter gemalt, die ja, als sie noch klein war, nicht jetzt letzte Woche. Gott, Jesus, in der Welt hat er, in der einen Hand hält er die Welt und in der anderen Hand hält er sie. Ich, ne? Fand ich ganz gut. Also, was? So sollte unser Glauben aussehen. Ne? Jesus hat die Welt in der Hand und hat mich in der Hand. Da bin ich schon mal immun gegen viele Verführungen und Ängste. Da wollen wir zum Abschluss beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gemeinde. Und ich danke dir für jede Gemeinde, die jetzt auf der Welt oder in diesen Stunden und in den nächsten und vergangenen Stunden auf der Welt Gottesdienst hält, dein Wort verkündigt, dich anbetet. Und wir wollen dir die Ehre geben. Lieber Herr Jesus, du bist der Schöpfer und der Erhalter des Universums und du bist auch unser Erlöser. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben können. Und du wirst auch kommen und diese Welt richten und ihnen das verdiente Urteil geben. Und wir danken dir, dass wir das verdiente Urteil nicht ertragen müssen, sondern dass wir dein Leben geschenkt bekommen, unverdient und in Fülle. Und dass wir jetzt schon davon profitieren können. Ja, bitte hilf uns, dass wir auf dich schauen und uns nicht von der Welt beeinflussen lassen, sondern von dir, von deinem Wort, von deinem Geist, von deiner Liebe und Gnade. Hilf uns, dass wir dir treu sind und dass wir in dieser Treue auch viele mit der Wahrheit für dich gewinnen können. Mach uns zu deinen Instrumenten in der Gemeinde und in dieser Welt, als Lichter, die in Kaiserslautern oder dort, wo sie sind, ein Zeugnis für dich sind. Amen.